Exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz. Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
Sehr verehrtes Publikum, liebe Freunde, Fans und Herzensbrecher der Reisegruppe In Extremo aus Berlin. Ganz, ganz herzlich willkommen heute. Heißen euch mein Freund Basti.
Und der Specky.
Juhu.
Wie immer mit guter Laune, wie ich sehe.
Ja, wir sind gut gelaunt. Die Sonne lacht endlich mal. Wir haben Frühlingsgefühle. Wir sind bester Dinge, heute unsere sechste Sendung wieder ganz souverän nach Hause zu schaukeln.
Oh ja, hoffentlich kriegen wir das hin. Aber ich bin guter Dinge.
Auch wenn es heute eine sehr spezielle Sendung ist, weil wir nämlich zum zweiten Mal erst einen Gast im Studio haben.
Richtig. Über den wir uns übrigens sehr, sehr, sehr freuen.
Ja, und die Besonderheit daran ist, dass er eben mit uns auch sehr verbunden ist. Also es ist jetzt kein externer Gast oder aus dem großartigen Showgeschäft von anderen Bands oder auch
herbeigeholt,
sondern es ist einer aus dem relativ nahen Umfeld, würde ich mal sagen. Und wir wollen euch mal kurz ein bisschen auf die Folter spannen, wer es denn sein könnte.
Ja, absolut. Ich kann nur sagen, ich teile mit ihm auf der Bühne die Anwesenheit.
Ah.
Was gibt's noch über ihn zu sagen?
Ich auch.
Du auch.
Ach, ich auch.
Er ist nämlich sogar ein Bandmitglied von In Extremo.
Okay.
Wer könnte es denn eigentlich sein?
Na, wer könnte es sein? Also wir haben vielleicht ein paar Stichworte, die ganz einschlägig auf diese Person oder besser gesagt Persönlichkeit passen. Er gestikuliert schon wild mit seinen Händen, um sich selbst zu beschreiben. Aber ganz so einfach werden wir es euch nicht machen. Er trinkt gern, beziehungsweise nicht gern, sondern er trinkt ausschließlich Rüsselbrause. Ich wiederhole nochmal, Rüsselbrause.
Rüsselbrause, aber ich kenne ihn auch als Weinkenner. Er ist auch auf jeden Fall ein Weintrinker ab und zu. Er ist aus sozusagen seit ewigen Jahren schon für die Mittelalterfraktion zuständig und spielt welche Instrumente, Specky?
Na, er ist ein absoluter Multi-Instrumentalist.
Ja.
Gar keine Frage. Man kann ihm praktisch ein Instrument in die Hand drücken und er weiß damit umzugehen. Das nicht nur im Studio, sondern eben auch live oder auch da, wo er eigentlich herkommt, nämlich auch von Mittelaltermärkten. Als mittelalterlicher Musiker und Spielmann. Ah, jetzt wird es vielleicht schon langsam, aber sicher hell am Ende des Tunnels.
Ja.
Er ist auch eine wirklich sehr, ja, krasse Erscheinung, muss man sagen, was nicht nur an seinem guten Aussehen liegt, sondern auch an einem gepflegten Bauch.
Ja, kann man das so sagen. Also er ist auf jeden Fall ein Fels in der Brandung. Vielleicht ein wenig übergewichtig, das ist aber nicht so schlimm, weil es tut ihm gut und er ist trotzdem ein schöner Mensch. Er ist einer der wenigen, der uns die Spitznamen zuteilt und wir haben ja sozusagen, jeder hat einen Namen und er ist ein ganz kreativer Kopf und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ihn haben und dass wir ihn vor allen Dingen hier haben heute.
Ja, und begrüßt mit uns zusammen Dr. Pimonte.
Hallo Pi.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du vorbeigekommen bist. Der lange, lange Weg von der Insel Rügen bis nach Berlin. Wie war's?
Die Fahrt hierher, sehr schön. Also das Wetter war ja wirklich, man bezeichnet es als Kaiserwetter, ausgezeichnet. Strahlend blauer Himmel, gelbe Rapsfelder,
ja.
Wirklich die Wälder in einem jungen, zarten Grün dazwischen. Ich mache das ja tatsächlich immer so, dass ich von der A20 oder der A11 abbiege, um mir den PS-Krieg auf den Autobahnen zu sparen und fahre dann durch die oberuckermärkische Seenlandschaft und die Schorfheide, weil ich dort Freunde habe, da besuche ich noch manche Leute. Und also das war eine Augenweide schlechthin, also glasklare Seen und eine Natur vor dem Herrn. Also man fährt dann auch sehr langsam und gemütlich. Also das war eine sehr schöne Fahrt hierher in das wunderschöne Berlin.
Weil du Fahrt ansprichst, fehlen dir denn auch die Fahrt mit unserer Band und überhaupt live spielen, auf Tour sein, mit den Jungs unterwegs sein, die Crew treffen, auch mal ein gepflegtes Bierchen bis morgens um 7 trinken? Oder ist es denn so, dass du sagst, eigentlich ist mir ganz recht, dass mal Ruhe war im Puff?
Also das fehlt ganz definitiv. Dazu muss man sagen, ich bin wirklich ein eiserner Verfechter gewesen, immer bis dato, und habe auch darauf gepocht, dass wir tatsächlich mal eine Auszeit nehmen als Band, so von rund einem Jahr oder anderthalb Jahren. Aber die derzeitige Situation, die ist ja nun wirklich mehr als krass. Und also das fehlt definitiv, ne? Weil alleine so auf der Insel da oben, das ist ja auch sehr, sehr menschenleer, so da wird man salopp gesagt blöde. So, und das fehlt ungemein, ne? Auch in den Bus steigen mit den Leuten, wir haben ja unseren eigenen speziellen Humor, rumblödeln, auch das eine oder andere Bierchen, fließt ja auch die Kehlen hinab, das ist ja nichts Neues bei uns. Also das fehlt enorm auch, ne? Das Unterwegssein und das Ganze drumherum um ein Konzert, da ist ja ganz viele, sag ich mal, kleine Gegebenheiten, die sich dort dann ergeben, auch unterwegs.
Ist aber auf jeden Fall schön zu hören, weil uns geht's auch so, als Specki und mir. Das war eigentlich schon ein bisschen total Bock haben auf Live-Spielen und meinem Tourbus sitzen und mit den ganzen Freunden und Bekannten und unserer Crew einfach ein bisschen Quatsch machen und ein bisschen Spaß haben. Und natürlich live spielen wollen wir auf jeden Fall auch. Und
das sowieso nebenbei. So.
Das, es wird beim ersten Mal wird es wahrscheinlich sehr, sehr aufregend werden. Da werden wir mal gucken, wie es wird. Ne?
Oh ja, auf jeden Fall. Nicht nur aufregend aus Gründen der Kondition, sondern natürlich auch aufregend, weil einfach man muss sich wieder reingrooven und man muss irgendwie wieder den Anschluss finden. Die Bremse kam ja so abrupt einst, dass man jetzt so nahtlos anschließen wird wahrscheinlich gar nicht so einfach werden. Wir werden auf jeden Fall gut proben. Wir haben ja in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal irgendwie ein paar Songs mal durchgejuckelt. Ja. Das ist in Ordnung. Aber Pi, mal eine andere Frage. Was hast du denn dann eigentlich gemacht in den letzten 14 Monaten? War irgendwas auf dem Speiseplan, wo du sagst, das ist ganz nach oben gerutscht? Oder?
Also viel gegessen. Das Speiseplan zu wegen. Nee. Es haben sich wirklich auch Dinge angestaut, die zu tun waren, die man tatsächlich, wozu man sonst nicht gekommen ist. Also zum einen bin ich ja dabei, dass ich auch selber Lieder schreibe. Da bin ich ein gewaltiges Stück vorangekommen auch. Man hat ja die Ruhe dann auch. Oder es ist ja so, wenn wir mit in Extreme unterwegs sind, ergibt sich dieses unterwegs sein von Wochenende zu Wochenende. Und da kommst du manchmal, also das ist dann so, du bist manchmal Montag, Dienstag erst zu Hause oder fahren dann auch Donnerstag los und dazwischen kommst du nicht wirklich runter. Ne? Also das ist so ein latenter Unterwegs- und Tourzustand bei uns. Und jetzt hat sich natürlich mal komplett die Kehrseite ergeben. So auch, dass man inhaltlich ganz andere Gedanken fasst, auch also wirklich diese Dinge tut, die man lange vorhatte. So. Und da habe ich mich tatsächlich hingesetzt und nach einer Weile Corona schleifen lassen, habe ich zum Beispiel auch versucht, mir so etwas, meinem Tag so etwas wie einen Ablauf zu geben. Also dann ist das so.
Das ist schön. Sehr gut.
Ja, nee, es ist tatsächlich so. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Frühaufsteher. So. Das ist ja jetzt auch schon bekannt. Also, dass ich morgens um 8 gern am Bus stehe und mich dann freue, dass die ersten runterkommen, wie man dann.
Oder hochgehen.
Oder auch hochgehen, ganz genau. Und dem man dann die Kaffeetassen oder die Zigaretten einzeln abzählen kann mit der Strichliste. Das ist mal ganz lustig. Aber
wann stehst du denn eigentlich dann so auf, wenn du sagst, du bist früher auf Steher 8, ist ja jetzt nicht wirklich früher.
Ja, also dadurch, dass ich ländlich lebe, Hunde und also richtig Hof habe, ist das durchaus schon zwischen 6 und 7 der Fall. Ne? Also okay. ganz normal auch. Ne?
Muss ich mal kurz ringrätschen, muss ich ganz ehrlich zu meiner Person sagen. Früher war ich auch in Schlafmütze bis 13 Uhr und mittlerweile habe ich auch meinen Aufstehrhythmus eher 7.
Weil wir alle abends um 9 im Bett sind.
Naja, und ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir wieder auf Tour sind, ob sich's wieder ein bisschen nach hinten verschiebt. Aber erzähl doch mal, Pi, du machst für dein Soloprogramm, schreibst du natürlich deine eigenen Texte, weil du sowieso unser Haupttextschreiber mit dem Kai bist. Und erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Da ist es so, dass bei In Extremo auch viel runterfällt hinten oder was. Ich sag mal, es ist ja nicht so, wenn man jetzt eine Platte macht mit 12, 13 Songs, dass da nur 12, 13 Ideen auf dem Tisch liegen. Das sind manchmal, also ergeben sich dort Textansätze, nicht unbedingt immer fertige Texte, sondern auch Fragmente oder auch Gedankenansätze, die so zwischen 30, 40 Nummern so etwas so datieren. Die feilt man dann richtig aus, wobei man sagen muss, es sind dann inhaltlich auch nicht alles Themen unbedingt, die für In Extremo relevant sind. So, wir sind ja doch ein bisschen unterliegen so einer Zielgruppenorientierung, die, ich fasse es mal ganz grob, in Mittelalterrock oder Folk in diese Richtung geht. Und da sind dann schon bestimmte Themen so, also Hau drauf und Piraten, 7 Brüder und so diese klassischen Klischees, die man dann hat. Ne? Da ist es so jetzt, dass man sich tatsächlich hinsetzt, morgens. Also ich habe mich tatsächlich an den Rechner gesetzt und habe dann diese Gedanken ausgefeilt. Und wo, wenn man nicht weiterkommt, schleppt man das durch den Tag mit sich rum, macht sich dann Notizen und das passiert dann an den unmöglichsten Orten. Auch wenn du draußen bist, mal segeln oder beim Angeln sitzt, dass du, dann kommt so, bingo, jetzt ist die Idee da. Und dann ist das auch ein schöner, runder Tag. Ne? Also ich liebe das, so am Tag produktiv sein, weil ich ärgere mich tatsächlich, wenn ich mal lange geschlafen habe oder so. Mhm. Und man merkt erstmal, wie schön ein Morgen sein kann auch, ja, ne? Weil du echt viel vom Tag hast.
Ja, man hat viel vom Tag und man schafft einfach viel mehr. Und muss ich auch sagen, bin mittlerweile auch. Also ich stehe früh auf und schaffe und versuche was zu machen. Und du hast am Ende des Tages, weißt du einfach, was du gemacht hast. Finde ich sehr gut. Aber erzähl mal, Pien, doch mal, was soll es denn am Ende werden? Also machst du jetzt dann mit deinem Programm nur Live-Sachen oder willst du da mit eine Platte machen oder?
Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ob man jetzt sagt, es ist ein bisschen albern immer so, dass der Klassiker, jemand aus der Band macht eine Solo-Karriere oder ein Solo-Album. Es sind einfach ein Haufen Lieder, haben sich getürmt. Und wo es tatsächlich jetzt auch gerade, auch vor Corona, ist es schon gewesen, dass ich tatsächlich auch alleine Musik gemacht habe damit. Mhm. Ne? Also das sind so kleinere Stadtfeste, mal Buchlesungen, Büchermärkte, also eigentlich Kleinkunstzeug. Aber das waren so Größenordnungen, wo man, also das Größte, was wir hatten, waren mit Hartmut da in der Schneiderstube, waren 100 Leute tatsächlich mal an einem Abend. Und das war dann schon groß und gewaltig. Mhm. Aber sonst sind es so zwischen 20, 50, 70 Leute und das...
Sind da viele Inextremo-Fans dann dabei, wenn du spielst?
Ja, waren tatsächlich auch schon, die es mitbekommen haben. Man hat es ja dann doch gepostet auf Facebook, Instagram oder so. Dann war für mich auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt dabei, du sitzt dort ganz alleine mit der Gitarre, mit der Harfe und es ist ja der Anspruch, rauszufinden, wie funktioniert der Kram, den du dir da ausdenkst und merkst, du hast auf einmal ein Lampenfieber, wenn du bist nicht der große Rockstar irgendwie, der da mit seinen anderen fünf Recken oben den Larry runterhängen lässt. So, nein, du sitzt dort ganz alleine auf dem Bar.
Wen lässt du runterhängen?
Den Larry
runterhängen. Okay.
Und du sitzt dort ganz alleine auf deinem Barhocker und hast die Leute zu unterhalten. Da ist 200 Puls.
Ja, hast du da manchmal.
Puls im Larry.
Nee, aber das ist wirklich. Da ist wirklich der Sympathikus tatsächlich so ein ganz ausschlaggebender Aspekt dabei, ne? Und das ist, aber das finde ich interessant und das ist ja auch schön, ne? Und also wie gesagt, ein konkretes Ziel verfolge ich damit nicht, aber es sind ein Haufen Songs fertig, die ich dann auch gespielt habe und die dann auch beeindruckend gut funktioniert haben, weil zumal sie haben ja auch musikalisch ein klein wenig ein anderes Kleid. Das ist eher so, sag ich mal, Singer-Songwriter, so Liedermacher-Style, ne? Mhm. Gitarre, Gesang dazu fertig oder Harfe-Gesang oder manchmal auch nur ein Instrumentalstück auf der Harfe so.
Und endlich mal ohne Lärm von Specky und mir.
Und endlich mal ohne Krach. Ja, das ist ja...
Ja, und nicht so die Muskeln spielen lassen.
Ja, genau.
Es hat mit starken Männern und Rittern und...
Ja. Es hat ja auch durchaus alles seine Berechtigung und ich sag mal, die Geschmäcker sind ja dort auch verschieden, ne? Aber das, ich sag mal so im Groben und Ganzen, um auf den Anfang zu kommen, also in Extremo ist schon ein Hauptbestandteil des künstlerischen Schaffens, ne?
Schön, ja. Schön. Das heißt, du bist ja eigentlich auch bei In Extremo von Anfang an Bandmitglied, im Gegensatz zu Basti und mir.
Ja, nee, ich bin, Conny ist damals ausgeschieden durch Schwangerschaft. Die hatte auch einen dicken Bauch.
Und da musste jemand anderes mit
dicken Bauch her. Ja, war total komisch. Kennt ja Micha, der Einhorn kam dann vorgefahren. Hier, pass auf, ja, den Band braucht er so. Er braucht noch ein paar Typen so, ne? So aus dem Lameng. Mit dem Ami-Schlippen kam er dann auf dem Dorf vorgefahren bei uns oben. Und ja, klar, so hat mir ganz gut gepasst so. Da war auch ein bisschen, sag ich mal, finanzieller Engpass in Anführungsstrichen.
Und von welchem Jahr reden wir, Pi?
Ganz wir reden von 1995 war, wow, das schon. Ne? Da ging In Extremo als reines Mittelalterprojekt ja los.
Und woher kannte Micha aber dich?
Vom Mittelaltermarkt.
Aber richtig, weil er vorher gespuckt hat. Und du warst als Musiker unterwegs, richtig?
Ja, ja, als Musiker. Ja. Und Micha war ja dort mit seinem Polarius Forzillo Projekt war dort mit dem Teufel. Dann sollte es neu durchstarten. Und wie gesagt, da kam er bei mir vorgefahren mit dem Ami-Schlitten und sagte, so, jetzt geht's. Und das hat wirklich, also temporär hat es wirklich gut gepasst bei mir. Ne? Also ich hatte da einiges auch wirklich an Geld reinzuholen und dann musste man halt unterwegs. Und das muss man ja immer bis heute lassen. Er hat da so ein klein bisschen so eine Zuhältermentalität, ne? Wo dieser Typ ist, ist immer Geld am Start, ne? Also mhm. Das war also auch so eine Spur, so ein bisschen leicht unseriös. Es waren immer Rolle Bargeld da, ne? Nie groß mit Management oder so, war alles mit dem Telefon. Hier, pass auf, wir spielen denn da und da. Und das, also das hat mir schon gefallen. So war schon so eine klein bisschen so eine Räubermentalität. Ne?
Spürnase
Michael. Einhorn.
Aber ist denn von der Räubermentalität jetzt heutzutage im Jahr 2021 noch was übrig geblieben oder ist es jetzt nur noch Big Business bei In Extremo?
Also Big Business ist es dahingehend, dass sich um uns, also wir eine Peripherie bekommen haben, die natürlich vieles organisiert, ob das jetzt Tourbegleiter, Management, ein Booker und oder eine Plattenfirma ist. Und ich sag mal, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das wichtig ist, weil ich glaube, keiner von uns hätte das so richtig auf dem Schirm, diesen Job zu machen.
Ja, aber ja, das stimmt.
Das ermöglicht natürlich auch den sechs Rittern von vornherein zu sagen, wir pflegen jetzt das gepflegte Räuberleben. Und das ist durchaus noch vorhanden. Also würde ich mal ganz stark bejahen.
Oh, so, ja.
So, dass da nicht irgendwie wir in irgendeiner Richtung alt geworden sind oder versuchen jetzt auf professionell machen. Also das fängt damit an, wenn wir alleine über Steuererklärungen reden oder so. Da gucken wir uns alle an so, ne? Also wirklich wie so ein bisschen dämlich alle, ne? Und sind dann froh, dass es irgendwer auf dem Schirm hat. So. Weil ich glaube, hätten wir das nicht, wir säßen alle schon hinter Schloss und Riegel. Also da bin ich mir ganz sicher.
Ja, nicht alle, aber einige. Aber erzähl doch mal, Pi, bevor du oder Micha dich aufgegabelt hatte, ja. Hattest du ja sozusagen auf die Mittelaltermärkten immer schon zu tun. Aber wie ist es denn bis dahin gekommen? Wie war denn dein musikalischer Werdegang bis dahin? Also warum hast du dich entschieden, Dudelsackspieler zu werden oder die Pommer in die Hand zu nehmen?
Ja, oder gar.
Oder später dann die Harfe.
Die Harfe.
Die wunderschöne Harfe. Wie kamst du? Erzähl mal ein bisschen. Wann hat's dich dazu getrieben? Wie alt warst du da? Oder wann war das?
Eigentlich schon recht früh. Also schon im zarten Knabenalter zwischen 9 und 10 habe ich tatsächlich schon begonnen, mich für historische Musik zu interessieren. Also war auch schon zur Schulzeit mit 11, 12 schon Folkmusik gemacht, auch bei Schulausscheiden so, also das, was in der DDR Folkszene dort passierte, das habe ich sehr aufmerksam verfolgt und hatte schon so ein Fable für historische Musik, kann man sagen.
Gab es da irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Bands, so Idole, Bands,
wo du gesagt hast? Ja, ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da gab es schon eine recht rege Szene, die so, sag ich mal, was wir heute als Alternative Musik titulieren. Das waren so, weiß ich, wie Vogtländer, Wacholder oder auch viele Liedermacher, die in die Richtung gingen, hier Jens Wollenberg zum Beispiel aus Leipzig, dann war Hans Eckart Wenzel, auch ein ganz, ganz toller Musiker, der heute noch beständig Musik macht, so, ne, oder so Sachen wie Gerd Gundermann, das hat mich schon, also von frühester Kindheit an begleitet, so, ne, und dann mussten wir alle auch, also bei mir war es so, ich bin auch zur Armee gegangen, also zum Ostmilitär und bin natürlich mit dem Fall der Mauer war ich auch fertig mit dem Wehrdienst dort und wollte eigentlich ursprünglich danach studieren, aber das hatte sich dann wirklich per se erledigt, weil ich habe daran kann, die Welt war offen, wozu sollst du da studieren gehen, das wäre total bescheuert. Also hatte ich dann den Brandern kennengelernt aus Wismar und dann ging es richtig los, auch mit dieser Mittelaltermusik. Ne? Wir haben uns Dudelsäcke besorgt und zu Ostzeiten waren ja auch schon Mittelaltermärkte, die der Sven-Erik Hitzer gemacht hat, Spektakulatius. Und auf diesen Veranstaltungen, da sind wir dann regelmäßig hingepilgert, Wochenende. Das war dann schon eine ganz wilde Zeit, ne? So, und daher kam das auch.
Brandern ist ja jetzt mit Kultus Ferox.
Kultus Ferox war zwischenzeitlich dann bei Corvus Corax auch.
Tanzwut,
so, genau, ja. Das war auch naheliegend. Wir hatten uns bei tatsächlich auch kennengelernt im Bezirk Rostock damals bei einem Folklore-Ausscheid.
Wo du geboren bist übrigens.
Wo ich geboren bin, in der Hansestadt, in einer wunderschönen Hansestadt Rostock. Und bei so einem Talente-Wettbewerb unter Folkbands, da hatten Brannan und ich, also wir haben uns gesehen, haben uns angeguckt und wussten, also wir gehören zusammen. Haben am selben Abend unsere Folkbands verlassen.
Jeweils. Sag nochmal, wann war das?
Oh, da müsste ich lügen. Das war, glaube ich, 89, 90.
Wahnsinn.
Okay. Nein, Quatsch, das war noch viel eher vor der Armee. Das muss 86, 87 muss das gewesen sein.
Okay, da bin ich gerade mal in die Schule gekommen.
Wahnsinn, echt.
Oh Gott.
Echt. Und jedenfalls haben wir dann festgestellt, wir beide gehören zusammen, werden auf jeden Fall ein Duo machen und haben auch am selben Abend unsere Bands jeweils verlassen und dann kam bei mir leider dann die Armee dazwischen und das ist natürlich im Osten war das ein ganz schöner Zwang so, ne?
Ja.
Also dort irgendwie auf einmal da.
Ich hab verweigert.
Ja, ja.
Ich auch, aber ich bin ja aus dem Westen. Also was ganz praktisch anderes Ufer. Aber sag mal kurz, Pi, wenn du studiert hättest, was hättest du denn dann studiert?
Messverfahren, Regelstechnik, Kybernetik, sowas ähnliches. Das hat viel mit Mathematik und Physik zu tun, ne? Also okay. Der Beruf, den ich damals gelernt habe, hieß im Osten BMSR-Mechaniker, Betriebsmess-, Steuer- und Regeltechniker. Da gab es ganz, ganz wenige Lehrstellen und da war ich einer der Glücklichen, die so eine ergattern konnten.
Okay.
Ja. Gut. Das war auch eine längere Lehrzeit mit, Abitur daran irgendwie gleich. Das war so ein, wie sagt man so, Fachabi würde man dazu heute sagen. Ne? Also das wirklich auf Technik oder auf solche speziellen Bereiche ausgerichtet war. Ne?
War interessant, okay. Weil ich habe so was Ähnliches gelernt, Elektronikfacharbeiter und dann gab es immer noch Facharbeiter für Nachrichtentechnik, aber BMSR-Techniker war sozusagen aus derselben Ecke.
Aber ich muss mal dazu erwähnen, das war auch tatsächlich hochinteressant, ne? Also man hat schon gemerkt, das war ein klein bisschen eine elitäre Ausbildung. Wir hatten dort so Labore für Pneumatik, für so Strömungsberechnungen, so mit gefärbten Gasen. Also das war echt hochinteressant. Ich glaube, das war nicht so alltäglich in der DDR, ne? Dass die eine Betriebsberufsschule so gut ausgestattet war, derartig gut, ne? So, also was ich so mit hydraulischen Steuerungen und sowas berechnen, Mengendurchflüsse und also das ging schon richtig in die Materie rein dort, ne? Aber wie gesagt, ich hatte nachher durch die viele Musik habe ich nicht den Sinn gesehen, irgendwie, wozu studierst du so einen Scheiß nachher, braucht kein Mensch im Leben. Ne?
Und dann hast du dich aber durchgeschlagen, sagen wir mal von 89 bis 95 auf die Mittelaltermärkte, du hast davon gelebt.
Ausschließlich auch gelebt. So richtig in...
Da haben wir uns ja übrigens auch das erste Mal irgendwann mal kennengelernt, auf der Programmstein, glaube ich, war das. Und dann kam aber in Extremo, richtig?
Dann kam in Extremo, schlagartig.
Dann ging's los mit
Extremo. Dann ging's los.
Und man konnte damals, wenn man sich gekümmert hatte in der DDR, ja auch ganz gut leben.
Fürstlich, sag ich mal so. Also wenn du dich dorthin gestellt hast, Straßenmusik zu machen, dann warst du reich. Also wir haben es mit Brandern damals geschafft in Warnemünde an der Mole, wo die ganzen Sachsen und Touris dort hochkamen. Wir haben tatsächlich mal eine ganze Babybadewanne voll Kleingeld eingespielt, also diese DDR-Alu-Chips. Wir wussten gar nicht, wir hatten dann hinter dieser Molenmauer hatten wir so einen großen Sack stehen und wussten gar nicht, wohin mit so viel Kleingeld. Ne? Und
schön.
Aber es war auch ein wenig ein ganz bisschen heißes Eisen Straßenmusik machen. Also wenn die Bullen schlechter Laune waren, konnten die dich schnell wegfangen. Ne? Und bei mir war es tatsächlich so, auch nochmal so eine Anekdote, zu der Zeit, als ich bei der Armee gedient habe, dann bist du ja keine Zivilperson, sondern hast einen Wehrpass, weil dein Personalausweis wurde eingezogen zu der Zeit. Und was werden wir tun? Wir fahren nach Berlin natürlich mit Brandern, illegal, weil ich durfte ja meinen Urlaubsstandort eigentlich nicht verlassen. Und machen dort Straßenmusik mittelalterlich. Zum Pfingsttreffen der FDJ stellen wir uns blöde, wie wir sind, auf dem Alexanderplatz und erzählen auch noch irgendeine Scheiße da, was ich so ein bisschen politisch angehaucht. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. Dann kam der Toni-Wagen vorgefahren. Sie hatten uns in der Keibelstraße und dort hier Brandern, der König, der konnte sich natürlich ausweisen. Und ich habe dann immer rumgedruckst, wer ich bin, weil ich hatte keine Papiere und nichts. Ne? Und dann haben die tatsächlich in meinen Klamotten diesen scheiß Wehrdienstausweis gefunden und da ging eine ganz andere Post ab. Ne? Also richtig mit Militärstreife und das war dann schon irgendwie nicht mehr so witzig. Ne?
Haben
und,
die dich dann eingesperrt oder was?
Ja, die haben mich dann eingesperrt. Ich wurde dann vom Regiments, was heute die Feldjäger sind, von der Militärstreife, wurde ich abgeholt, in meinen Standort gebracht. Und der Witz an der Sache war, die haben auch drauf bestanden, dass ich mich nicht umziehe, sondern ich wurde dann am Appell in diesem Standort tatsächlich
in mittelalterlicher Kleidung wurde ich vorgeführt. Spielmännische Ritter mit seinen spitzen Schnabelschuhen. So, ne? Und mir war das sowas wahrscheinlich egal. Aber ich war, danach kannten mich alle.
Das war ein Regiment, sag ich mal, so eine Größe von 4.500 Mann. So, ne? Aber ich hatte dort sowieso viel Narrenfreiheit, weil ich war im rückwärtigen Raum, habe in der Küche gearbeitet dort und dadurch mussten sich auch viele bei uns, sag ich mal, so einschleimen, dass sie ihre Fleischpakete bekommen und so. Ne? Also man hatte schon das Sagen so ein bisschen. Ne?
Und da weiß ich noch, hast du irgendwann mal im Bus, wahrscheinlich nachts um 2 oder so, irgendwann erzählt, dass ihr zum Beispiel auch bei der Armee dann Wodka versteckt hattet in einer Lampe.
Ja, wir haben den getauscht gegen Fleisch. Ne? Also wir haben das war ja durchaus normal, dass man da eine und eine Dreivierteltonne Fleisch aus Schweinekeulen oder aus Rinderhälften ausgelöst hat in der Nacht.
Normal.
Und das wurde dann vertauscht. Und was war die härteste Währung bei der Armee war Schnaps, einfach Wodka so, ne? Und wir hatten
Schnaps aus Gläsern. Apropos Schnaps.
Jetzt gibt's Schnaps.
aus Tassen. Hat er tatsächlich Unterwerke dabei, das ist ja lustig. Und ja. Jedenfalls hatten wir tatsächlich die ganze Nachtschicht in der Küche, da in der Fleischerei, hatten wir Wodka stehen. Und dann kam eine Kontrolle durch den Regiments-OVD, der dann sagte, hier wurde doch gesoffen. Also das kann doch nicht sein, wie das werden wir jetzt rauskriegen. So, ne? Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass der uns nicht den Schnaps gefunden hat. Also wir waren, ihr müsst euch vorstellen, in einem gekachelten Raum, wo nur ein Butcherblock steht, auf dem man Rinderhälften hackt, richtig, mit einem Fleischkutter, mit einem Wolf. Und
ja, darauf erstmal einen Schnaps.
Prost. Und wir mussten alle antreten. Und wo willst du in so einem Raum eine Flasche Schnaps verstecken? Das ist überhaupt nicht möglich so. Und jedenfalls guckte mich der Küchenchef in dem Moment an und mit den Augen und warf mir so einen fragenden Blick zu. Na, wo habt ihr das Zeug gelassen? So, und hat ich habe dann nur nach oben, das war so eine Lampe mit so einer Glocke. Und dann hat er gesehen, dass da in dieser Lampenglocke tatsächlich so ein richtig hoher Füllstand war. Also die Glühbirne, die tauchte schon im Wodka ein. Der war richtig warm nachher, als die Arschlöcher raus waren. Okay, und der hat auch richtig schön getötet.
Kurze Trinkpause.
Ja.
Salute.
Ja, Salute. Wir müssen.
Ja, Wohlsein, ne? Mhm. Auf uns alle.
Mhm. Komm, ach, da war er wieder. Och, der Unterberg. Mhm. Wir haben irgendwann mal damit angefangen.
Immer noch ekelhaft.
Kann man auch ekelhaft gewöhnen. Aber der gehört zu uns.
Oh, herrlich.
Ja, und dann ging es eigentlich weiter. Und irgendwann ging die Karriere steil nach oben mit. In Extremo.
Mit In Extremo, genau. So. Also mit Micha, also das muss ihm der Neid ja lassen. Er hatte schon so ein Gefühl, also er ist ja auch so ein schöner Ballzahn, der dann immer im Vordergrund steht. Und also wir hatten nachher schon einen Namen auf den Mittelaltermärkten, auch schon vom Habitus, wie wir uns gegeben haben. Also wir waren die Einzigen, die da mit dem Amischlitten vorgefahren sind und immer großes Maul. Und
kann ich mich auch richtig original erinnern, in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mal überlegt, wann ich euch das erste Mal gesehen habe, weil ich habe damals noch als Zuckerbäcker auf den Mittelaltermärkten gearbeitet. Also wir haben gebrannte Mandeln verkauft und Süßkram und so weiter. Und,
hast du auch so Schnabelschuhe angehabt?
Nee, zum Glück nicht. Wir standen ja hinter dem Tresen und mussten abwärts.
Also Hüfte aufwärts immer nur Mittelalter nicht wirken.
Wir mussten nur oben so ein bisschen Gewandung machen, damit es zum Outfit von den ganzen Mittelaltermärkten passt. Aber ich kann mich daran erinnern und mir ist es eingefallen, ich habe In Extremo das erste Mal dann gesehen am Tag der Sachsen in Plauen.
Oh ja.
Kannst du dich daran erinnern?
Daran kann ich mich absolut erinnern. Das weiß ich noch sogar. Ich war bei dir am Süßigkeiten, also am Mandelbrenner, wie Zuckerbäckerstand. Und
genau.
Wir haben einen, also ich glaube in der großen Mittagssitze, einen riesen Joint geraucht irgendwie. Ich muss mich erstmal hinsetzen danach. Ey, Wahnsinn.
Was hat man im Mittelalter da rein in so Joints? Was hatten die dann da auch?
Ja, Haschisch.
Heute?
Ne?
Haschisch.
Ja, natürlich.
Damals schon. Alles,
ja,
also ganz normale Joints.
Das war aber auch, ich sag mal, auf diesen Mittelaltermärkten war das schon sehr präsent, ne? So das gekifft wurde.
Ja, komischerweise hörte da zum guten Ton.
Ja, ja.
Und ich kann mich wirklich dran erinnern, von diesen ganzen Mittelalter-Musikern. Ne? Also wenn man immer ein kleiner Zuckerbäcker war, haben wir das immer angehört und war natürlich auch irgendwann nicht immer begeistert. Aber von den ganzen alten Musikern, ganzen Mittelalter-Musikern, kamen nicht alle zu uns, zu den Gewerken und zum Zuckerbäckerstand. Aber der Pi und der Marco, die gehörten immer dazu.
Die haben sich immer blicken lassen,
die
weil
haben
sie
sich so immer
manches hatten vom vielen Kiffen oder was?
Ja, die hatten immer gute Laune. Wir hatten immer
Fressflash. Erstmal zu Basti an die Zuckerbäckerstand hier und dann erstmal und dann richtig gegen die Manchis ankämpfen und
dass so der Blutzuckerspiegel wieder steigt.
So schön bekifft sein ist auch gut, da tun die Dudelsäcke nicht ganz so weh.
Auf jeden Fall.
Naja, gut. Okay. Quatsch, Bahnversuch werden. Nee, okay. Oh Gott, stell die nächste Frage.
Ach, das war auch ein Markt, ey, Plauen, ganz total. Da weiß ich noch, da waren wir abends nachher so Hacke, ne?
Oh
also richtig
Gott.
So Hacke. Ja. Ich hab's nicht mal mehr geschafft, wir haben irgend so ein Quartier, Hotelzimmer, Pension gehabt, irgendwie sowas. Jedenfalls hat Micha dort gerade seine heutig angetraute Frau kennengelernt und die haben tatsächlich es geschafft, ein ganzes Bett zu zerlegen. Also wie auch immer Mann und Weib das machen, ist jetzt dahingestellt. Jedenfalls kam der Hotelier oder dieser...
Moment, bleib mal noch ein bisschen.
du wolltest
nicht jetzt so schnell abbiegen. Bett zerlegen.
Ja, und jedenfalls kam morgens der Pensionsheini oder Hotelier an und wollte mich rüberholen, da irgendwie wegen dem Bett. Da
kann
ich gesagt,
ja,
wenn er mich gleich in Ruhe lässt, dieser Idiot, ich hatte einen Brummschädel, also wirklich, ich hätte einen Kirchturm einhauen können mit dem Kopf. Da habe ich gesagt, wenn er sich jetzt nicht gleich verpisst, dann lasse ich mich mit der Polizei hier von meinem Markt entfernen. Irgendwie.
Ja, und kann mich daran auch noch erinnern, weil ihr habt dann auch wirklich schon mit Pyrotechnik angefangen. Ihr habt so ein bisschen ein paar Fontänen aufgestellt und es war irgendwie ein Braunborium. kommen und hier kommen in Extremo aus Berlin und ihr wart die großen Stars.
Das war auch immer so, dieser Berlin-Bonus, ein bisschen Pyrotechnik und so ein bisschen rumgockeln. Ne? Also das hat denen auch schon ganz gut gefallen, so insbesondere den Weibern natürlich. Ne?
Ja, aha. Gut, so. Ehrlich.
Also, ich mach den ersten Schnitt.
Das wird nicht geschnitten. Piemont, ist sehr schön, dass du da bist. Es ist sehr amüsant, dich erstes Mal wieder zu sehen nach so langer Zeit.
Ja, stimmt.
Und einfach auch mal wieder mit dir zu quatschen. Und ganz ehrlich, es ist die 6. Sendung von dem Podcast. Und ich bin jetzt seit 11 Jahren bei InXtremo. Wir haben schon viel, viel erlebt, sind um die ganze Welt geflogen, hin und her, hoch und runter. Aber hier höre ich jetzt selbst ein paar Geschichten, die ich bisher noch nicht kannte. Es ist ein guter Tag.
Ja. Ja. Piemonte. Pi, du hast ja über die Jahre auch sehr viel Jagdfieber entwickelt.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ich habe tatsächlich den Jagdschein abgelegt, weil ich, ist ja auch schon bekannt, dass ich sehr ländlich lebe, also auf der Insel Rügen, auf so einem Bauerngehöft. Also eigentlich ist das eine Neuaufsiedlung, dieses Ding aus den frühen 20er Jahren. Wo auch rechts und links keine Nachbarn sind, ganz allein in Wald, Feld und Flur. Und da hält man natürlich Tiere und also ohne jetzt diesen ganzen Öko-Scheiß zu fahren. Ich finde das einfach wirklich klasse, die Hände in der Erde oder in der Natur zu haben und auch das zu essen, was dich umgibt, und habe dann auch kein Problem damit, selber zu schlachten. Also das kannte ich ganz gut, wie gesagt, von der Armee, aus der Küche dort. Ich habe dort im rückwärtigen Raum in der Küche, hab dort schon zerlegen gelernt in der Fleischerei, und da war das natürlich auch, also war von vornherein klar, Gänse halten, Schafe halten, und so ein Lamm schmeckt ja auch ganz hervorragend. Und dann kam natürlich auch das Thema dazu, das auch eine Spur legaler zu machen. Also gerade wenn man auch wirklich den Anspruch hat, Wildfleisch zu essen, habe ich den Jagdschein abgelegt.
Was nicht so einfach ist übrigens.
Das heißt nicht umsonst das grüne Abitur. Ne? Also da ist nicht so hinkommen, mal ein bisschen auf eine Scheibe ballern und von Jagdtraditionen erzählen und saufen und Tiere totschießen. Nee, da ist schon ganz, ganz viel. Das sind 13 Sachgebiete, wo unter anderem Wildbiologie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tierkrankheiten und es ist ganz viel, was dazugehört. Und das schüttelt man sich nicht so aus dem Lameng. Ich habe tatsächlich auch übrigens in eine In-Extremo-Schaffenspause damals, da haben wir ein Dreivierteljahr nicht gespielt, habe ich mich auf den Arsch gesetzt, auf meinen
riesigen Po.
Und bin morgens auf meinen riesigen Po. Und bin morgens aufgestanden um 8 und habe wirklich wie einen Unterrichtstag mit Pausen dazwischen, habe diese einzelnen Sachgebiete abgearbeitet für die mündliche Prüfung, diese mündliche Jägerprüfung.
Ja, und ich kann mich nämlich erinnern.
Das war nicht ohne.
Ich kann mich erinnern, wir haben uns darüber mal unterhalten, und als du deine Jagdphase hattest, kann ich mich erinnern, hat der Piemonte meinte dann, oh, hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt, vielleicht hätte ich es dann doch nicht gemacht.
Ja, aber was heißt es denn, dass man sich was vorstellen kann? Wie viel Zeit hast du denn auf deinem riesigen sitzen müssen?
Bestimmt ein halbes bis ein Dreivierteljahr sind da aktive Vorbereitungen, waren da wirklich vonnöten. Und zwar jeden Tag.
Ja.
Weil du musst dir vorstellen, es ist ein Sachgebiet von ungefähr 1500 bis 1600 möglichen Fragen, die kommen können. Und die musst du Antworten wissen, die müssen wie aus der Pistole geschossen kommen. Ne? Da ist natürlich nur ein Teil, was dort abgefragt wird, das weiß man vorher nicht, wie der Fragekatalog dort an der Prüfung ist. Es ist wirklich sehr streng, aber man kann auch mal im Nachhinein resümieren, es ist kein totes Wissen. Also es ist heute noch echt von Vorteil, Bescheid zu wissen, wie spreche ich Wildsauen an irgendwie, oder auch, dass man Pflanzen bestimmen kann oder was
bestimmte Tiere. Hast du gerade gesagt, wie man Wildsauen anspricht?
Das ist Jägersprache. Ansprechen heißt...
Hallo, Herr Wildsau.
Ansprechen bedeutet im Jägerdeutsch, wenn ich ein Stück Wild von Weitem begutachte, also rauskriege, in welchem Lebensabschnitt, also wie alt ist das Stück, irgendwie ist es gesund, hat es bedenkliche Merkmale. Dazu sagt ein Jäger ansprechen.
Ah, okay.
Das ist übrigens auch, du musst die Jägersprache perfekt bekommen.
Sag mal was auf Jägerisch.
Ja, gestern Abend habe ich Anblick gehabt. Dann habe ich im letzten Büchsenlicht angelegt, bin auch zum Schuss sauber abgekommen, bin dann abgebaumt, habe das Stück aufgebrochen und nach Hause verbracht.
Also ich habe jetzt nur verstanden, Büchse anblicken. Das abgebrochen habe ich verstanden. Nee,
es ist eigentlich, gesagt habe ich damit, ich bin also aufgebaumt auf einen Hochsitz, also bin auf einen Hochsitz gestiegen, habe wild beobachtet. Es war ein langer Abwägungsprozess, ob das wirklich ein Stück ist, was zu strecken ist. Habe den Schuss in einem Moment abgegeben, wo ich mir sicher war, dass die Kugel auch tödlich trifft. Mhm. Und bin dann vom Jägerstand heruntergestiegen und habe dieses Stück, man würde jetzt ganz salopp sagen, aufgeschlitzt und die Innereien rausgeholt. Das nennt sich Aufbrechen.
Ja. Und was passiert mit den Innereien dann? Wenn du jetzt im Wald an deinem Hochsitz, dann da unten eine Sau aufschlitzt, dann kannst du ja auch die Innereien nicht liegen lassen, oder?
Nee, das ist auch eine Sache von Ethik. Es gibt Gegenden, wenn so große Brachewiesen sind, man soll das eigentlich verblenden. Verblenden bedeutet also nicht sichtbar für Spaziergänger, weil das ist ein bisschen unappetitlich und das ist auch nachvollziehbar, dass das nicht jedermanns Sache ist. Aber wir haben dann so Stellen, da kannst du es auch tatsächlich mal mitten in so einer Brachwiese auslegen und ihr würdet nicht glauben, wie schnell da Bewegung im Luftraum ist, wenn die Prädatoren kommen, also die Raubvögel, das ist eine Sache manchmal von nicht mal 20 Minuten, ist so ein aufgebrochenes Reh komplett weg. Also okay, da ist krass. Also die Innereien daraus. Ne? Und ansonsten coolt man es ein, hat man Spaten im Auto, ne, und macht ein kleines Loch an der Waldkante rein und drüber deckeln ein bisschen und dann ist das gut. Ne?
Gut. Und da hast du dann dein Jagdrevier auch so, wie man es kennt oder wie man hört? Darüber hinaus darfst du dann auch nicht jagen?
Nee, da gibt es schon eindeutige Gesetze und Richtlinien, an die man sich auch unbedingt hält. Man hat natürlich mit den Nachbarpächtern, hat man immer einen guten Kontakt. Da wird eine Wildfolge vereinbart, wenn irgendwas über die Grenze geht, dass man darf zum Beispiel niemals mit einer Waffe in ein anderes Jagdrevier rein. Aber wenn man sich das sauber und vernünftig abspricht, dann ist da durchaus eine Basis. Man macht halt keine Heimlichkeiten und ist dort nicht irgendwie als Wilddieb unterwegs.
Ne? Was mich da interessieren würde, woher weißt du denn, wenn du im Wald bist, wo deine Jagd aufhört und die nächste beginnt? Also es sind ja keine Grenzen gezogen oder hast du da irgendwie
das sind sowas wie typische Landmarken, zum Beispiel eine Waldkante oder Graben ist oder ein Weg und das ist dann auch in der unteren Jagdbehörde ganz klar geregelt, wer wo zur Jagd geht oder wo zur Jagd gehen darf. Das ist
Und wenn es jetzt so ein riesengroßer Wald ist wie vielleicht Sherwood Forest, wie war das bei Robin Hood, um wieder ein bisschen zum Mittelalter zurückzukehren?
Die haben sich, glaube ich, einen Scheißdreck drum geschert, ne? Wie Pfeil und Bogen und was Vorstand irgendwie gibt ihm so. Ne? Gut.
Ah, okay.
Also ist sehr interessant, auch mal die Seite zu hören. Und das ist ja schon auch toll, dass du dich da so reinhängst und so interessierst und ist bestimmt auch ein sehr, sehr guter Ausgleich zu dem ganzen Irrsinn, der uns ja hoffentlich bald wieder ereilen wird. Tourneen.
Absolut.
Wilde Stories, Backstage-Geschichten, wo man noch Jahre danach drüber lachen muss. Fällt dir irgendwas ein, Pi, was du mal unseren Hörern zum Besten geben willst? Eine legendäre Backstage- oder Tour-Story oder vielleicht aus dem Studio?
Es gibt ja eigentlich eine, oder, Pi?
Oh Gott.
Also der überwiegende Teil ist so, dass man tatsächlich den Schleier der Nächstenliebe darüber deckt. Also,
um niemanden zu gefährden.
Es ist so, Kerle gucken sich an und wissen so, also Schnauze halten fertig einfach. Ne? Also das ist so, also auch ich habe eine ganz schlimme Zeit gehabt. Ob das jetzt, also wirklich, man hat alles mitgenommen, was zu konsumieren war oder auch Weibergeschichten irgendwie da. Aber es wäre gelogen, wenn man sagt, nee, das war nicht so. Es war so. Man ist jetzt ruhiger geworden. Ich war neulich zum Beispiel, mit dem Auto in eine Bullenkontrolle, also war richtig so ein Großding da auf der Autobahn, ne, gekommen und der guckte dann rein, so sah mich so mit meinem gemütlichen Bäuchlein sitzen, großer Geländewagen und er so, na, und haben wir irgendwas Illegales dabei mit Drogen zu tun, irgendwie Waffen oder irgendwie so. Ich sag, weißt du, ich habe ihn geduzt und er musste auch sofort schmunzeln. Ich sag, weißt du was? Gekifft habe ich. Da war ich 25 und jetzt habe ich einen dicken Bauch, bin über 50 und habe einen Jagdschein. Also da habe ich alles nicht mehr nötig.
Also
ne? Und dann auch gleich gesagt,
fahr
weiter so. Ne? Und dann auch so ein typisches Auto, was vom Dorf kommt, halt Gummistiefel, einen Aktenordner, so wie die Landwirte halt rumfahren. Ne? Und da war klar, dass ich halt kein Bösewicht bin. So. Es ist aber auch manchmal haarig, wenn du auf der Jagd irgendwie nachts zurückkommst, irgendwie eine Waffe im Auto hast und dann leuchten die rein und sehen halt so einen tätowierten Kerl wie mich irgendwie das T-Shirt völlig blutverschmiert und dann hinten auf dem Rücksitz ist noch eine Kanone. Das ist bei uns auf Rügen ist es ja haarig. Wir haben dann viele Gastpolizei, weil die Beamten werden in der Sondersaison unterstützt durch junge Polizeischüler und so und die gucken dann manchmal schon pikiert. Also da hatte ich tatsächlich eine Situation, da ist ein Beamter zurückgegangen, hatte schon die Hand am Gürtel. Ne?
Okay.
Und der Leiter dieser Kontrolle, das waren dann drei, waren ältere Beamter, der kannte mich dann auch schon, sagte, alles in Ordnung, der geht hier zur Yacht. So.
Weil du gerade Tattoos angesprungen hast, Pi, du hast ja viel Fläche. Ja. Also das ist ja, wenn man die auseinander.
Wenn man die Falten will, aus dem Sack auseinanderzieht, wird das noch.
Ja, oder aus dem großen, riesigen. Oh, nee. Also wenn man dich jetzt mal so ausbreiten würde, dann wäre das ja relativ viel Fläche. Und du bist ja auch sehr flächendeckend tätowiert.
Ja.
Was denkst du, wie viele Liter der Druckerschwärze oder Tinte sind denn in dir verarbeitet?
Oh, das war auch damals dieses Tattoo-Anfertigen. Ne?
Oh,
die Tattoo-Garn vorne sah aus wie eine Kuchengabel. So, ne? Und immer drin. Also, da ist schon einmal Farbe drin.
Ja, weil ist erstaunlich. Als wir uns darüber kennengelernt haben, warst du noch nicht so tätowiert. Nee, und dann haben wir uns irgendwann dann wieder gesehen, als ich dann sozusagen eingestiegen bin bei den Extremo. Und auf einmal warst du blau.
Ist krass.
Also, Der Blaue.
Ja. Ja, es ist nachher immer mehr geworden. So, ne? Und ich hab so ein Ding ja auch zu Hause liegen. Also manchmal hat es mich geritten. Wie gesagt, hier, dann fängst du an, auch dich selber zu tätowieren auf dem Bein. Und ey, mein Gott, es gehört dazu. So, ne? Also jetzt weiß ich nicht, ob ich das heute unbedingt noch so zelebrieren würde. Aber wie gesagt, vor einem Dreivierteljahr habe ich mich tatsächlich selber nochmal tätowiert. Ne? Weil einfach, weil es mich geritten hat. Ne?
Wo denn?
Hier, auf dem Schinken. Ja, ein Pü.
Stimmt, eine Steckdose hattest du irgendwann mal gemacht.
Ja, das hat Schwein. Hier, dein Kumpel Schwein.
Okay, Schwein.
Eine Schweineschnauze.
Steckdose.
Arbeit heißt, Pi, für dich, es brennt immer noch die Glut für ein Extremo.
Absolut. Absolut. Also gerade, das merkt man wirklich richtig dolle, mehr denn je in einer solchen Zeit, ne?
Ja,
also,
ne?
wo du merkst, auf dem Dorf wirst du blöde dann auch nach einer Weile, ne? Also, das bin ich nicht. Ausschließlich irgendwie als Eremit dort in der Natur leben. Also, nach 3 Wochen ist dann schon wichtig, dass du wieder loskommst, ne? Und dann auch unterwegs bist.
Ja, Yin und Yang, man muss immer sich irgendwie, da muss halt so eine gute Waage sein, ne?
Ja.
Und ich kann mich auch erinnern, als wir mal damals, ja, wir hatten das große Glück, in Mexiko zu spielen, weil wir, kurzen Ausflug nochmal, weil man ja überlegt, was hat man schon mal genommen und hat man gemacht. Ich kann mich erinnern, der Pi und Ecke.
Nee, kannst du nicht. Du kannst dich nicht erinnern, Mexiko.
Doch, teilweise in dem Fall, ich muss mal, ich weiß ja nicht, ob man es erzählen darf, aber ich kann mich erinnern.
Klar, wir haben Mezcal probiert, Mezcal, so, ne? Also von dem Peyote-Kaktus dieses Halluzigen. So. Das war sehr kurzer, intensiver, halluzigener Trip und das war. Und der Witz war, das war vom Sohn von einem Distriktbürgermeister, der das noch auspackte im Taxi. Ja, kein Problem, ich kenne die alle und irgendwie. Und dann kriegst du natürlich die Paranoia. Also bist völlig auf so einer halluzigenen Drecksdroge da irgendwie und siehst dich nachher schon, ey, wenn die das mitkriegen, oh Gott, und dann die ganzen Bullen da alle mit der Pumpgun und dann siehst du dich schon mit einer Eisenkugel am Bein in irgendeinem Silberwerk da bis ans Lebensende.
Liebe Fans und liebe Hörer, ihr müsst euch vorstellen, der Pio und ich, wir waren die Versuchskaninchen und haben das dann uns zu uns genommen in Mexiko und sind auf eine Pyramide gestiegen. Und da kann ich mich erinnern, da war damals der Markus Schleutermann, schönen Gruß von dieser Stelle.
An Schleuti.
Der war mit dabei und hat eine Reportage geschrieben oder auch Artikel geschrieben für Rockhard, war das?
Rockhard war das noch.
Und ich kann mich erinnern, ich war jungfräulich in der Band und habe dann das große Glück gehabt, auf der Pyramide oben mit ihm ein Interview zu machen.
Auf Mescalin.
Und da fing irgendwann das Mescalin dann an zu wirken. Und beim Pi war es ähnlich. Ich habe dann zu Pi nochmal geguckt, kann mich noch richtig dran erinnern. Und da mussten wir aber diese riesigen Stufen auch von der Pyramide nochmal runter.
Ja,
das war so wie Kaugummi. Das waren so riesige Kaugummi.
Es sind so Steps, die unwahrscheinlich weit sind. Ne? Also das ist eine normale Treppe. Was hat eine normale Treppe? So was, ein Fuß hoch oder so. Und das waren dann 2 oder 2,5 Fuß. So, ne? Und dann dachtest du, bei jedem Schritt runter irgendwie ist dein Bein wie Gummi und knickt weg. Und du schlägst dir auf dieser 90 Meter hohen Pyramide nach vorne über die Steinblöcke und schlägst dir den dämlichen Schädel noch ein. Ne?
Das war eine schöne Zeit. Ja. Da war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, ja. Wir hatten echt schöne Wahnsinnszeiten in Mexiko und auch in Amerika damals.
Oh, die Pumpe hat da gerast. Ich hab überhaupt nicht
natürlich
da bist du total schnell aus der Puste irgendwie und dann kriegst du erstmal mit, dass du da auf 2000 Meter Höhe bist. Ja. Das ist eine ganz andere Nummer, ne? Ja. Also so eine Alabaster trainierten Hochsportler, wie wir das sind, so.
Oder mich ein bisschen Trainingslager. In extremem Ausflug auf die Pyramide, auf allem, was man von irgendwelchen Söhnen von Bürgermeistern zugestellt bekommen kann. Ich finde es sensationell. Herrlich.
Ja, einfach schön, ich auf jeden Fall. Ja, aber wir haben, ja, und Highlights, was hast du noch für Highlights, die dir einfallen? Klar, ist so eine Frage, die man kriegt mal öfter gestellt, aber was ist ein Highlight für dich gewesen? Ein Konzert oder eine Show mit In Extremo?
Also, wie gesagt, man ist ja geneigt, dort wirklich so die ultra schrägen Storys dann auszupacken, aber ich muss vielleicht mal in die ganz andere Richtung greifen. Wir haben natürlich dadurch, dass wir mit In Extremo auch global touren, unwahrscheinlich schöne Reisen gemacht. Ja. Ne? Also wann würdest du sonst zum Beispiel nach China kommen oder nach Japan? Das waren schon
Jamaika,
das waren schon ganz krasse Trips so. Ne? Also da, sag ich mal, in der Freizeit wird sich da wahrscheinlich, also schon zumal nach China gar nicht verschlagen. Ne? Ja, und das war also wirklich auch kulturell echt ein riesen Eindruck. Ne? Also auch das Essen dort oder Japan. Ich muss mal ehrlich zugeben, Japan hatte ich so ein klein bisschen immer das Vorurteil, naja, diese kleinwüchsigen Menschen dort, die in 10 Tagen eine Weltreise machen und alles so ein bisschen schräg und verstehst du nicht. Und war dann wirklich fast so ein bisschen, habe ich mich für mich selber geschämt, ob dieses Vorurteils, und war dann total beeindruckt, was das für ein sauberes Land ist. Ja, so. Die Leute total ehrlich, korrekt irgendwie. Da kannst du in irgendeine Kneipe gehen, dein Portemonnaie und Handy auf den Tisch vergessen. Ein Japaner würde als unhöflich empfinden, das an sich zu nehmen. Ne? Ja. Da gehst du dann halt 3 Stunden rein, ja, ach ja, liegt ja noch. Ne? Ja. Oder so. Also auch so, wie die bauen. Und ey, da kannst du dich mitten in Tokio, kannst du dich dort an der Kreuzung setzen und vom Bürgersteig essen. Ja. So, ne? Bei uns, wenn man sich das so anguckt, irgendwie alles voll mit Hundekacke da stellen, und alles zugetickt, da irgendwelche bescheuerten Botschaften, die man noch nicht mal auf Asset lesen kann, irgendwie, ne? Das ist krass. Also, das war schon beeindruckend so, ne?
Ja, also was ich auch krass fand, besonders in Tokio, wie ruhig die Stadt war. Ja. Also, Tokio ist, glaube ich, weltweit der größte Ballungsraum mit über 30 Millionen Menschen.
Ja.
Mhm. Und du gehst über die Straße und denkst, du bist im Park.
Ja, auch wie technisch hochentwickelt die sind da. Das ist ja nicht eine Straße, da verläuft ja nicht eine Straße normal in der Erde. Im Straßenbild ist es ja durch diese tektonische Plattenverschiebung oder durch diese aktive Erde dort, steht da alles auf Stempeln. Entweder geht's oben drüber, unten durch, die ganzen Autobahnen. Das ist schon krass, was die da gebaut haben.
Geht's
so, ne?
Drunter
das ist
und drüber.
Drunter und drüber.
Und die Konzerte waren auch total verrückt. Waren in Japan? Also, Jungs, was man sagt, ihr seid
verrückt. Die kicken da ganz anders. Die gehen nach der Arbeit zu einem Konzert, weil man geht dort nachts im Großen und Ganzen nicht aus. Nee. Ne? Das ist so.
Diszipliniert zum Konzert, dann wird abgehottet und dann wird wieder diszipliniert nach Hause gegangen. Also faszinierend.
Und das Essen natürlich auch krass. Ja, so viele wunderbar. Meeresfrüchte irgendwie. Ja.
Unglaublich.
Seegurken.
Wir hätten irgendwie nochmal Kugelfisch probieren sollen. Fugo. Erst wenn, und dann beim Probieren von der Leber. Wenn die Lippen so ein bisschen taub werden, dann ist er genau richtig.
Schnell noch eine Show spielen, bevor er wirkt. Ja. So, Blicke in die Zukunft. Pi, wie sieht's aus? Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, wenn es dann mal wieder richtig losrumpelt und wir wieder durch die Lande ziehen?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mit der Band mal auf der North Sentinel Island ein Konzert geben am Strand, am Human Barbecue. Dort vielleicht irgendwie nach der Show so ein Gala-Dinner stattfindet. North Sentinel Island ist euch bekannt, ne? Dieses im Andamanen-Archipel. Googelt alle mal North Sentinel Island. Ist eine hochinteressante Gegend. Wie gesagt, dass wir dort im Human Barbecue am Strand ein Konzert spielen. Danach ein Gala-Dinner eventuell, wo Sir Anthony Hopkins Piano spielt an einem weißen Flügel spielt.
Wunderbar.
Und wir einen ausgezeichneten Chianti zusammen trinken. mal ernsthaft. Also was man sich vorstellt oder wünscht, dass wir alle natürlich den Lebensmut gerade jetzt in dieser Zeit behalten. Es ist nämlich ganz viel, macht sich auch so, wenn du mal Funk und Fernsehen, so diese Scheißstimmung, die sich da verbreitet, so, dass das Volk so gespalten wird und irgendwie mal, also ich lebe so nach der Prämisse, wer die Hoffnung begräbt, der hat seine Zukunft beerdigt. Wir müssen irgendwie alle zusehen, dass wir nach vorne gucken irgendwie, dass es weitergeht, und freue mich auf ganz viele Konzerte, die wir vielleicht noch spielen und weltweit, wenn es möglich ist, und wir auch alle die Gesundheit behalten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja, also das ist sowieso, alles andere kannst du dir kaufen, Gesundheit nicht. Und man muss ja auch sagen, ihr habt, werdet es ja auch mitbekommen haben, wir sind natürlich im Moment zu sechst, und wir haben aber schon so die ersten Proben gemacht und haben eigentlich ein sehr, sehr positives, gutes Gefühl. Und
nee, sehr.
War, oder?
Ja, also, ich bin wieder Dudelsack-Spieler, endlich.
Ja, und das ist so schön anzusehen und so schön zu hören. Der Pi, der spielt wieder Dudelsack viel, viel mehr als vorher. Und wir sind total guter Dinge.
Ja.
Und freuen uns, ein drittes Loch in den Bauch.
Oder in den großen, riesigen Po. Ja, also es ist so, wir proben und wir bereiten uns natürlich vor für die upcoming Shows. Es geht ja demnächst los und so. Und ja, es hat einfach, es gibt wahrscheinlich Weichen im Leben, die man irgendwann stellen muss. Und eine Band, die seit nunmehr annähernd 27 Jahren miteinander unterwegs ist.
Wahnsinn, wa?
Wahnsinn, oh, 27 Gott. Jahre. Also echt.
Hätte man
wird schon eine Hassliebe lassen.
Da wird man schon längst wieder hinaus über den Punkt.
Ja, aber ich sag mal, es gibt ganz viele Bands, die zerbrechen vorher, ne? Ja, auch an, manchmal an Kinderkacke oder an ja. Kram so, ne? Und dann sag ich mal, dieser Kelch ging an uns vorüber und dann ne, mal auf Holz geklopft.
Total. Also, aber wir sind guter Dinge und freuen uns eigentlich total, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hätte ich auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, aber hat sich sehr gut angegangen. Es ist alles sehr gut angegangen.
Ja, klar.
So die paar Proben, die wir schon mal gemacht haben.
Ja, und es gibt ja einen Psychologen von einer ganz berühmten amerikanischen Band, der gesagt hat, eine Band ist ja ähnlich wie eine Beziehung, aber leider noch viel schwieriger und komplexer, weil das sind nicht zwei Leute, sondern sind in unserem Fall sieben oder waren sieben, jetzt sind es sechs. Und dieser Psychologe hat gesagt, wenn du ganz, 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 ganz viel Sex hast in deiner Beziehung, dann musst du weniger sprechen. Aber wenn du keinen Sex hast, dann musst du ganz viel sprechen, weil sonst haut's nicht hin. Und nachdem wir untereinander keinen Sex haben, müssen wir also ganz viel sprechen. Und
quatschen, gut schwatzen, gut schwatzen, ja. Die ganze Nacht durch so. Und auch so ein Looping in den Themen haben.
Ach, was freue ich mich
alles
auf
Augsburg. Alles durchsprechen.
Ja. Ja, schön.
So ist es. Flotter Sechser, weiter geht's. Ja, vielleicht, was ich noch wissen wollte, weil ich bin ja, wie gesagt, irgendwie der neueste Bandmitglied. Es ist ja so, Pi kommt ja aus der ganz, ganz alten Zeit, wie er schon jetzt ausladend erzählt hat. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass Basti eigentlich irgendwie da mit reingerutscht ist?
Basti hat uns eigentlich den Arsch gerettet.
So, also, muss man, danke. Basti ist ja auch der zweite Gitarrist der Band. Also es gab früher
der Thomas Mund, der hatte damals tatsächlich gesundheitliche Probleme und es war eine Tour gebucht, ne? Und sag ich mal, ohne Gitarristen kannst du das Ganze knicken. Und da hat der Basti sich und er hatte gar nicht die Absicht, erstmal fest einzusteigen, sagte, ja klar, helfe ich aus. So hat sich das ganze Set draufgedrückt und hat dafür gesorgt, erstmal, dass wir die Tour spielen. So und war dann auch ziemlich rasch gemerkt, das passt bei uns.
Ja, die Vorlieben sind dieselben. Ja, das stimmt. Ja, irgendwie die Chemie hat es stimmt. Jetzt muss ich mal glatt mal meine Festplatte aus dem vorigen Jahrhundert anschmeißen, weil es war ja wirklich schon 1999, ne, Pio?
Das war relativ früh.
Und ich kann mich erinnern, der Kai hat irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen und weil wir uns natürlich von früher kannten und ich kannte auch Micha und Kai kannte ich und so weiter. Und Kai hat versucht, mich zu kontaktieren und das ist ihm nicht ganz gelungen. Und kurz und knapp erzählt war irgendwie so, wir haben uns dann in einem Club getroffen, in einem Wild at Heart, durch einen Zufall, weil eine Band gespielt hatte, wo wir beide da waren und Kai sprach mich an und sagte, Basti, ich versuche schon seit ungefähr einer Woche dich zu erreichen, sag mal folgendes, wir haben folgende Probleme, unser Gitarrist ist erkrankt, wir haben gerade eine Tour, die wir unterbrochen haben und müssten die Tour aber eigentlich weiter fortsetzen, hast du vielleicht Zeit, dir ein paar Songs draufzudrücken und mal Aushilfe zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Aber was für ein Zufall auch. Man trifft sich jahrelang nicht und dann auf einmal in einem Club in Kreuzberg, im Wild at Heart, beim Konzert. Er mit einer Freundin, ich damals mit meiner Freundin. Und irgendwie sagte er, ja, du musst irgendwie jetzt spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir treffen uns mal. Ich kann es probieren, ich weiß es aber nicht. Und seitdem bin ich bei der Band. Aber es ist interessant, wie es mal aus der Sichtweise war. Habt ihr vorher dann andere Gitarristen noch angecheckt?
Überhaupt nicht.
Oder
überhaupt
wie
nicht. Überhaupt nicht. Also das haben wir eigentlich wirklich in die Hände von Kai gelegt. Weil ist ja auch in der Musikszene. Oder ich glaube, der hat ja damals, wie hieß denn diese Zeitung? Irgendwas mit Underground? Ja, irgendwie, also in diesem Arbeitskreis Musik da, Torstraße.
Genau,
ist Kai auch sehr involviert und ich sag mal, die Berliner Musikszene, man kennt sich ja, weißt du? So, also ist wirklich so, man weiß, wer ist und kennst du wen und das ist ja tatsächlich so, dass oft ausgeholfen wird. Bei anderen großen Bands auch, dass mal jemand aushilft aus
der Not heraus.
Man hilft sich.
Man hilft sich einfach so. Wir sind
alle verbrüdert.
Ja, ja.
Ja, ja, und seit 1999 sind wir irgendwie ein Team. Das ist irgendwie verrückt. So ist es gelaufen.
Gibt's eigentlich noch einen Stabs?
Leider haben wir schon ausgetrunken schon wieder, wa?
Ach, wir müssen noch fahren nachher noch, ne? Ach, scheiße. Ja.
Nimmst du U-Bahn, S-Bahn? Fährst du öffentliche?
Nö, wir fahren mit dem Auto. Also hier. Ja, klar. Arme, die Gesindebahn bei der Hitze. Ey. Also Tauwetter für Dicke, ey, hör auf.
Tauwetter für Dicke. Ja, jedenfalls wird es irgendwie weitergehen. Macht euch keine Sorgen, wa?
Ja, das klingt absolut. Jetzt ein bisschen negativ.
Wir freuen
uns. Das klingt fast ein bisschen negativ, wenn du sagst, es wird irgendwie weitergehen.
Nee, es wird weitergehen. Also es wird auf jeden Fall weitergehen und wir freuen uns. Ich bin total gespannt. Ich glaube, die Aufregung vor dem ersten Konzert, welches wir am 9.10.7. in Augsburg spielen werden.
Ach,
und natürlich kommen Ich glaube ja.
Ja, das ist das Erste?
Das ist das Erste. Und am 10. spielen wir.
Wiesbaden.
Am 10. Ich muss mal, Wiesbaden, Entschuldigung.
Wiesbaden,
am 9. Unser erstes Konzert wird in Wiesbaden. Und ich glaube, wenn dieses Konzert vorbei ist, werden alle Dämme brechen und reißen
feiern.
Und wir werden ziemlich selber feiern und
feiern.
Werden viel trinken und darauf freue ich mich
Nacht.
Jetzt schon.
Ja klar, man muss nach vorne gucken. Also wie ich vorhin sagte, ne, wer seine Hoffnung begräbt, hat die Zukunft beerdigt. Das ist wirklich, ja. Wir müssen alle nach vorne gucken und es wird auch weitergehen. Und es ist diesen ganzen Pessimismus-Scheiß, das nervt einfach ab irgendwie. Und jetzt geht die Welt unter und dann haben wir die Krise und bla bla. Und es ging noch immer irgendwie weiter. Also da brauchen wir noch nicht rumjammern.
Ja, oder was, richtig.
Ne? Fertig.
Also fast ein schönes Schlusswort gewesen.
Blick in die Zukunft
ist
gebonkt.
Ist gebonkt. Wollen wir noch ein bisschen, gibt's noch was, willst du noch was sagen, P, oder lass mal das jetzt bleiben hier?
Ja, ich würde unser letztes Einhorn, Micha, würde ich gerne grüßen.
Ich auch, ich grüße ihn auch. Ich grüße ihn auch. Ey, also, ja. Wir grüßen dich, Micha.
Also, P, falls uns die Themen jetzt doch ausgegangen sein sollten, was ich nicht glaube, könnten wir jetzt eigentlich sagen,
jetzt gehen wir ein Bier trinken, wa?
Wir gehen ein Bier trinken und reden dann weiter, ohne Mikrofon. Und doppelten Boden.
Wollen wir es machen?
Machen wir.
Also dann, Leute.
Also.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, schönen Dank, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank für die weitere Anreise von der Insel Rügen nach Berlin. Ja.
Und ich habe das Gefühl, wir haben viele, viele Sachen noch vergessen, die wir dir viele Fragen...
Anderweitig aus der Nase zieht.
Die wir dir fragen. Aber dann machen wir einfach nochmal eine zweite Sendung am Ende des Jahres.
Na klar.
Und dann schauen wir mal.
Gerne.
Weiter.
Großer.
Also, hiermit verabschieden wir uns und sagen Bye-bye.
Bye-bye.
Sagt weiter, dass wir hier einen Podcast machen. Hört rein.
Rasendherz.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.
Rasendherz. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de/podcasts.